Deutschlandfunk, Kultur heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. In der niederländischen Hafenstadt Rotterdam hat Königin Maxima heute ein neues Museum eröffnet. Ein Haus, das sich mit Migration beschäftigt. Dazu passt zum einen der historische Ort des Museums, eine alte Lagerhalle. Im 19. Jahrhundert haben hier an der Halle nämlich Schiffe abgelegt, die Auswanderer nach Amerika gebracht haben. Zum anderen ist Rotterdam seit Jahrhunderten auch ein wichtiger Handelsplatz, also eine Stadt, in die viele Menschen auch eingewandert sind. Im Gegensatz zu anderen Migrationsmuseen ist dieses hier allerdings ein Kunstmuseum. Und Kerstin Schweighöfer war für uns dort.
Auf Katendrecht, einer Landzunge im Süden von Rotterdam, erhebt sich das neue Wahrzeichen der Stadt. Eine 30 Meter hohe, begehbare Spirale aus glänzendem Stahl. Kühn und schon von Weitem erkennbar. Wie ein Tornado bohrt sie sich aus dem Dach des neuen Kunstmuseums für Migration Phoenix. Denn für den verantwortlichen Architekten Ma Yan Song aus Peking ist der Tornado eine Metapher für Reise und Bewegung.
It's a journey for movement.
Ich habe die Spirale als Doppelhelix gestaltet, in der man rauf und runter gehen kann. Nach rechts oder nach links. Man muss also Entscheidungen treffen. Unterwegs trifft man Menschen. Das alles erinnert an die Reisen von Migranten. Am Schluss landen alle ganz oben auf einer Plattform mit Panoramablick. Das ist für mich eine Metapher für Hoffnung.
Das neue Museum befindet sich in einem langgezogenen, renovierten Speicherhaus, das nach Kriegsschäden und einem Brand wiederaufgebaut wurde. Wie Phönix aus der Asche. Niederländisch Phoenix. 1923 war es als größtes Speicherhaus der Welt gebaut worden. Im Auftrag der Holland-Amerika-Linie Hull. Ursprünglich eine niederländische Reederei, die mehr als 100 Jahre lang von Rotterdam aus einen transatlantischen Liniendienst betrieb. Ihr einstiges Hauptquartier, das heutige Hotel New York, liegt gleich gegenüber am Wilhelmina-Pier. Eine Anlegestelle, von der aus 3 Millionen Europäer Abschied von der alten Welt nahmen, um auf Schiffen der Hull nach Amerika und Kanada zu fahren. Unter ihnen Albert Einstein, der Schriftsteller Thomas Mann oder die Künstler Willem de Koning und Max Beckmann. Pier der Tränen wird der Wilhelmina Pier deshalb auch genannt. Pier of Tears. An diese 3 Millionen Menschen will das neue Museum erinnern. Und zwar erstmals durch die Augen von Künstlern, erklärt Direktorin Anne Kremers.
Phoenix ist ein Kunstmuseum.
Wir sind ein Kunstmuseum. Mehr als 100 Künstler erzählen vom Abschiednehmen, Heimweh, von Träumen und Neuanfang. Sie zeigen, dass Migration zeitlos und universell ist. Und vor allem sehr persönlich und emotional. Migration ist mehr als nur Fakten und Zahlen. Es geht um Menschen.
Es geht um Menschen.
In der gigantischen Ausstellungshalle im ersten Stock sind auf 6000 Quadratmetern rund 150 Arbeiten zu sehen. Ein New Yorker Stadtbus in Originalgröße, aber aus Stoff, von Pop-Art-Künstler Red Grooms. Man kann ihn betreten, sich zwischen die Passagiere setzen und sich wie ein Migrant in New York fühlen. Neben Werken von zeitgenössischen Künstlern sind auch berühmte Maler früherer Jahrhunderte vertreten. Max Beckmann mit einem Strandgemälde, Rembrandt mit einer Flucht nach Ägypten. Zu den jüngsten Ankäufen zählt ein Porträt von Erasmus von Rotterdam aus dem Atelier von Hans Holbein, weil der berühmte Humanist Flüchtling und Migrant war und die ganze Welt als sein Vaterland bezeichnete.
Heel de wereld is mijn vaderland.
Insgesamt wurde eine Kollektion aus rund 200 Gemälden, Skulpturen, Videos und Installationen aufgebaut. Plus nochmal knapp 200 dokumentarische Fotoarbeiten, die im Erdgeschoss eine beeindruckende Ausstellung formen. Finanziert wurde das neue Museum Phoenix von der privaten Stiftung Droom en Daad, zu Deutsch Traum und Tat. Ihr Ziel? Die Kunst und Kultur in der Stadt Rotterdam stärken. Die Stiftung wurde von der Familie van der Vorm gegründet, die im Rotterdamer Hafen reich geworden ist. Geleitet wird die Stiftung von Wim Pabes, dem ehemaligen Direktor des Amsterdamer Rijksmuseums. Über Geld reden wir nicht, sagt er. Rund um das Phoenix sollen in den nächsten Jahren 5 weitere Kulturinstitutionen entstehen, darunter ein Tanzhaus und ein Fotomuseum. Päbes ist sich sicher.
Hier entsteht das kulturelle Herz von Rotterdam.
Das neue Kunstmuseum zur Migration ist ein gelungener Anfang.
In Rotterdam gibt es jetzt ein neues Museum für Migration, Kerstin Schweighöfer berichtete. Männer, die schwer bewaffnet auf den Dächern des Olympischen Dorfes in München herumklettern, im Visier eine Wohnung, in der palästinensische Terroristen israelische Sportler als Geiseln gefangen halten. Das sind Bilder, die viele vom Olympia-Attentat 1972 im Gedächtnis haben. Das Fernsehen hat die Bilder damals in alle Welt übertragen. Ein Thema, das im Oscar-nominierten Kinofilm September 5 thematisiert wird, der gerade auch den Deutschen Filmpreis gewonnen hat. Alle 11 israelischen Geiseln kamen damals ums Leben, 9 bei einem gescheiterten Befreiungsversuch später auf einem Flughafen. Im Film muss sich das Fernsehteam fragen, was es mit der Live-Berichterstattung auslöst. Leistet es womöglich unfreiwillig Hilfe für die Terroristen?
Können die Terroristen auch zusehen?
Innerhalb des Olympischen Dorfes empfängt jeder Athlet jeden internationalen Sender.
Eine Annahme, die bestärkt wird, da die Polizei ins Fernsehstudio kommt und auf den Stopp der Übertragung drängt. Und danach sieht man, wie sich die Polizisten vom Dach zurückziehen. Ein möglicher Befreiungsversuch wird abgebrochen. Die Überzeugung des Fernsehteams im Film, die Terroristen hätten die Fernsehbilder sehen können, das ist ein Mythos. Doch dieser Mythos ist falsch. Das hat eine Forschungsgruppe jetzt festgestellt. Federführend war das Institut für Zeitgeschichte in München. Und dessen Direktor Andreas Wirsching habe ich gefragt, warum das nicht stimmt.
Der Grund ist ganz einfach, sie hatten keine Fernseher in ihren Zimmern. Also in der Connolly-Straße sind Fernseher für das Männerteam der Olympischen Spiele nicht vorgesehen gewesen. Und wenn es keine Fernseher gab, konnten sie auch die Berichterstattung nicht verfolgen.
Warum ist denn dieses wichtige Detail erst jetzt untersucht worden, 20 Jahre später?
Ich denke, es hat zwei Gründe. Zum einen ist das Narrativ, was sich damit verbindet, natürlich ziemlich suggestiv. Ja, man kann das sozusagen auch als Symbol für den Dilettantismus der Polizeikräfte ansehen, den es auch gegeben hat, aber eben an dieser Stelle nicht. Zum anderen aber, und das ist wichtiger, ist dieser Gesamtkomplex des Attentates ja überraschenderweise, könnte man sagen, gar nicht fundamental von den Geschichtswissenschaften erforscht worden. Es gibt zwar einige wichtige Publikationen, aber der weitaus größere Teil dessen, was man weiß, stammt von interessierten Journalisten, von Zeitzeugen, die berichtet haben darüber und aus damit mündlicher Tradition. Und man sieht an diesem Detail sehr gut, was es eben heißt, wenn man mit wissenschaftlichen Methoden unvoreingenommen wirklich das Material prüft, auch neues Material erschließt, was unser Team gemacht hat, sodass man dann hinterher zu ganz anderen Ergebnissen kommen kann.
Hatte denn diese Untersuchung jetzt auch etwas mit dem Kinofilm zu tun?
Ich denke nicht direkt. Der Kinofilm hat das Ganze natürlich nochmal katalytisch verstärkt, weil dadurch das ganze Geschehen auch nochmal ganz anders ins Bewusstsein gerückt worden ist. Aber unser Team war an dieser Frage schon länger dran. Und das Ziel auch unseres Gesamtprojektes ist wirklich nochmal minutiös, sozusagen Stunde für Stunde, die Dinge auf bestmöglicher Basis zu rekonstruieren.
Wurden denn damals von der Polizei gar keine Aufzeichnungen gemacht im Zuge der Ermittlungen, was in diesem Zimmer war und was nicht?
Doch, das ist eben das Interessante. Nachdem die Geiseln dann weg waren und die Attentäter, sind sehr intensive Tatortbestandsaufnahmen gemacht worden, sodass man da ganz klar sagen kann, es gibt keinen Fernseher und es gibt auch keine Fernsehanschlüsse. Insofern ist die Erweiterung der Quellenbasis da sehr wichtig. Das sind alles archivische Materialien, die teilweise von der Bayerischen Polizei sind, also hier im Staatsarchiv München oder auch in dem Nachlass von Walter Trüger, der ja bekanntlich Bürgermeister des Olympischen Dorfes damals war, wichtiger Sportfunktionär. Und das zusammen ergibt eben eine ganz neue Materialbasis, die man bisher einfach nicht erarbeitet hat.
Sie hatten schon gesagt, dass das Ganze also auf Erzählungen beruhte bisher, dass man das nicht aufgearbeitet hat. Wie konnte sich aber dieser Mythos, die Terroristen vor dem Fernseher, so lange halten?
Ich denke, das ist halt ein sehr eingängiges Narrativ, weil es letztlich ein wahrscheinlich zufälliger Zusammenfall von unterschiedlichen Aktionen und Akteuren gewesen ist. Auf der einen Seite gibt es die Live-Übertragung. Und das hat die Polizei dann auch versucht einzustellen. Also es kommen um 17 Uhr ungefähr oder kurz vor 17 Uhr am 5. September der dringende Wunsch, dass man jetzt mal mit der Live-Übertragung aufhört, weil die als sicherheitsgefährdend angesehen wird. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Genscher als Bundesinnenminister und eben Walter Tröger kommen in das Gebäude rein, um mit dem Chef der Entführer, dem Issa, zu verhandeln. Und dadurch ergibt sich natürlich noch eine weitere Gefährdungslage, die man auf jeden Fall reduzieren will. Und es gibt eben drittens schon diesen Plan, dass man tatsächlich möglicherweise die Geiseln on the spot befreien kann. Und diese Aktion, die hat man abgebrochen, die hat man zurückgerufen aus Sicherheitsgründen, weil eben die deutsche Delegation da reingeht. Und die beste Erklärung ist meines Erachtens, dass es so eine Art kognitiver Verschränkung dieser drei Elemente gibt, die dann dazu führen, naja, also die Terroristen, die konnten das ja im Fernsehen beobachten, umso schrecklicher und auch umso dilettantischer sozusagen das Agieren der deutschen Behörden.
Hat denn die Live-Übertragung also doch quasi zu einer Fehleinschätzung der Polizei möglicherweise geführt, sodass eine Befreiung der Geiseln unterblieben ist? Also muss man da doch jetzt aufgrund der Erkenntnisse die Geschichte anders betrachten?
Also die Frage ist, ob die Live-Übertragung wirklich so eine große Rolle gespielt hat. Grundsätzlich schon, weil das ist natürlich klar, wenn man eine gewaltsame Befreiung in Erwägung zieht, dann kann man keine Live-Übertragung brauchen. Aber der zweite wichtige Strang ist eben schon der, dass durch diese Verhandlungen von Genscher und Tröger mit den Terroristen dazu geführt hat, dass eine neue Agenda auftaucht. Also die fordern ja dann, dass sie weggeflogen werden. Und das führt dann bei der bayerischen Polizei dazu, dass man sagt, man hat vielleicht eine viel günstigere Gelegenheit, zuzuschlagen und gewaltsam zu befreien als in dieser Connolly-Straße und dann noch vor den Augen sozusagen des Weltfernsehens.
Das war der Historiker Andreas Wirsching, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, über neue Erkenntnisse zum Olympia-Attentat in München. Weitere Ergebnisse der Historikerkommission zum Thema werden folgen. Die einen leben in riesigen Luxusvillen, Anwesen mit Park, mit eigenem Golfplatz, vielleicht ja sogar mit einem Hubschrauberlandeplatz. Die anderen müssen sich winzige Wohnungen teilen. Ungleichheiten zeigen sich besonders gut beim Platz, den ein Mensch auf der Erde wirklich für sich hat, und daran, wie dieser Ort ausgestattet ist. Um solche Ungleichheiten, nicht nur in wirtschaftlicher Beziehung, geht es jetzt bei der Internationalen Triennale in Mailand, und zwar ein halbes Jahr lang. Beleuchtet wird das Thema bis zum 9. November mit Ausstellungen, Länderpavillons und Diskussionen. Ursprünglich als Schau für Industrie- und Architekturdesign gegründet, hat sich die Mailänder Triennale inzwischen stark der Kunst geöffnet und auch der Wissenschaft. Vorgestern war Eröffnung und unser Autor Eberhard Spreng hat sich für uns umgesehen.
Ministerium des Schlafes, Ministerium der Ernährungsgerechtigkeit, Ministerium der persönlichen Aufgaben. Kleine runde Themeninseln im Obergeschoss des Mailänder Palazzo dell'Arte bilden eine fiktive Republik der Langlebigkeit, die den Blick dafür schärft, was für ein langes, glückliches Leben entscheidend ist. Kuratiert hat dies der Direktor des italienischen Designmuseums, Marco Zamicheli. Diese Triennale behandelt das Thema der Ungleichheiten auf zwei Ebenen, geopolitisch und biopolitisch. In meiner Republik der Langlebigkeit gehe ich über die klassische Medizin und die staatliche Krankenvorsorge hinaus. Auf Genetik, Biologie und Politik haben wir keinen Einfluss, auf individuelles Verhalten aber schon. Diese Ideensammlung für eine alternde Gesellschaft ist humorvoll verspielt, und dies ist eine Ausnahme einer Schau, in der an Schnittpunkten von Wissenschaft, Architektur, Kunst und Design gewaltige Menschheitsaufgaben behandelt werden. Auf dem Papier mag Gleichheit vor dem Gesetz gelten, die Lebenswirklichkeiten sehen anders aus. Ein Video dokumentiert den verheerenden Brand des Londoner Grenfell Towers, dessen billiges, brandgefährliches Dämmmaterial 72 Menschen, überwiegend mit Migrationshintergrund, das Leben kostete. Ein Inferno, in dem sich Ungleichheiten offenbaren. Lebensumstände für arme Menschen mit den Mitteln der Architektur zu verbessern, macht sich die Norman Foster Foundation zum Ziel. Der Architekt sagt, wir zeigen Projekte wie zum Beispiel eine wilde Siedlung im ländlichen Indien, die von innen her erneuert werden soll, statt von Bulldozern platt gemacht zu werden. Oder Flüchtlingscamps, wo langlebigere Materialien im Gegensatz zum Zelt ein würdigeres Leben ermöglichen. Norman Foster vertritt noch ein Engineering, das sich für fähig hält, Menschheitsprobleme zu lösen. Ein anderer großer Ausstellungsschwerpunkt weist die menschliche Weltgestaltung in enge Grenzen. Er erzählt vom Bakterium als dem mächtigsten Baumeister der Erdgeschichte. Es ist Vorbereiter von Flora und Fauna und hat den Lebensraum Erde mehr als jede andere Lebensform geprägt. Architekt Mark Wickley schlägt daher eine neue Sichtweise auf Mikroben vor. Wir müssen über den Menschen hinausdenken, ihn anders betrachten. Als mobiles Ökosystem, bewohnt von Massen von Bakterien und abhängig von einer zutiefst bakteriell beherrschten Welt. Wir brauchen eine neue Denkweise, in der Bakterien als Helfer gesehen werden und nicht als Feinde. Was dies für Architektur bedeutet, erzählt eine große Ausstellungshalle im Mailänder Palazzo dell'Arte. Zeitgenössische Kunstpositionen bezogen in den letzten Jahren das Bakterienthema bereits in ihre Installationen ein. Die Triennale unterfüttert dies nun wissenschaftlich. So erklärt Beatrice Colomina von der Princeton University die Bedeutung einer gesunden Symbiose von Mensch und Bakterium. Gesundheit wird immer mehr mit dem Mikrobiom, der Darmflora, in Verbindung gebracht, die uns ernährt und schützt. Viele unserer Leiden sind Folgen des Verlustes an bakterieller Vielfalt. 2050 wird dies die Todesursache Nummer 1 sein. Einige Wissenschaftler halten diese Krise für bedeutender als die Klimakrise. Wir sind alle ungleich geboren. Mit diesen provozierenden Worten beginnt der Einleitungstext des Triennale-Präsidenten Stefano Boeri. Er versteht die Inequalities Show als Abschluss einer Trilogie nach Broken Nature vor 6 und Unknown Unknowns vor 3 Jahren. Broken Nature zeigte den Versuch des Menschen, Umweltschäden zu reparieren. 3 Jahre später waren wir in der Covid-19-Pandemie. Wir begriffen, die Masse unseres Wissens ist viel kleiner als unseres Nichtwissens. Inequalities ist nun der nächste Schritt. Ohne Ungleichheiten zu berücksichtigen, kann kein ökologischer Wandel gelingen. Voraussetzung für seine Zukunft: Der Mensch sollte sich nicht als Baumeister, Ingenieur und Designer verstehen, sondern als Kurator und Treuhänder einer Welt, von der er nur ein kleiner Teil ist.
Eberhard Spreng war das von der Eröffnung der Triennale in Mailand. Seit mehr als 20 Jahren kämpft die iranische Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi für Frauen- und Menschenrechte in ihrem Heimatland. Auch wenn das bedeutet, dass sie immer wieder im Gefängnis landet. Ein sehr hoher Preis ist das, den die Friedensnobelpreisträgerin zahlt für ihren Einsatz, denn sie ist seit vielen Jahren von ihrer Familie getrennt. Die beiden Kinder sind bei ihrem Mann in Paris aufgewachsen. Von ihrem Leben inspiriert ist ein Film, der jetzt bei uns in die Kinos kommt, 7 Tage. Christoph Schäffer hat ihn gesehen.
Für 7 Tage darf die Menschenrechtsaktivistin Mariam das berüchtigte Evin-Gefängnis im Iran verlassen. Sie bekommt Hafturlaub aus medizinischen Gründen. 7 Tage, so heißt der Spielfilm von Regisseur Ali Samadi Ahadi, inspiriert von den politisch engagierten Frauen, die im Iran für Freiheit kämpfen.
Es gibt ganz viele Löwinnen in den Gefängnissen Irans, die mit allem, was sie haben, sich in die Waagschale werfen für die Werte, die für uns auch wichtig sind.
Der Film basiert auf der Geschichte von Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi, die, wie die Hauptfigur im Film, gerade aus gesundheitlichen Gründen Hafturlaub hat. Deshalb können wir mit ihr sprechen. Trotz körperlicher und psychischer Gewalt im Gefängnis hat Narges Mohammadi niemals aufgegeben.
Für mich war die Entscheidung immer klar, diesen Weg genauso voller Überzeugung fortzusetzen. Nur wenn ich an meine Kinder gedacht habe, spürte ich diesen grausamen Zweifel.
Der Film zeigt, welche persönlichen Konsequenzen so ein Leben hat. Mariam hat ihre Mutter jahrelang nicht gesehen, auch Ehemann und Kinder nicht, die im Exil leben. Ihr Bruder stellt sie vor die Wahl. Sie könnte jetzt sofort fliehen.
Ich habe alles vorbereitet. Du triffst die Entscheidung. Du kannst zu deiner Familie oder gehst zurück ins Gefängnis.
Du hättest mich informieren müssen, damit ich Zeit habe, über so eine wichtige Entscheidung nachzudenken.
Und deine Kinder? Sie wachsen ohne dich auf.
Nein, Nima, sie wachsen mit mir auf. Ein Kind braucht ja nicht nur ein Dach über dem Kopf und eine Schule. Kinder brauchen wie wir, wie du, wie ich, die Achtung ihrer Rechte, ihrer Würde, ihrer seelischen Unversehrtheit.
Doch was bedeutet es, zu fliehen, die Heimat und den politischen Kampf im Iran hinter sich zu lassen? Diese Frage war der Ausgangspunkt für das Drehbuch des Films. Der Oscar-nominierte Regisseur Mohammad Rasoulof hat es geschrieben, als er noch im Iran war. Auch er war damals von seiner Familie getrennt und kam als Regimekritiker in Haft.
In dieser Zeit hat mich die Frage beschäftigt, wie kann dieser Widerspruch aufgelöst werden zwischen den Werten, für die man kämpft, und der Familie? Was macht man da? Was ist meine Aufgabe? Ich glaube, dass Menschen individuell unterschiedlich entscheiden, je nachdem, in welcher Situation sie sich befinden.
Mohammad Rasulovs Filme handeln immer wieder von den Repressionen durch das ultrareligiöse Regime im Iran. Wegen eines Films über die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung drohte ihm zuletzt erneut Haft und ein Arbeitsverbot. Deshalb entschloss er sich vergangenes Jahr zur Flucht. Die Fluchtroute der Hauptfigur im Film ist seine eigene. Er hatte sie zuvor im Drehbuch beschrieben, dann wurde aus Fiktion Realität.
Sekunde für Sekunde des Weges war schwierig. Aber besonders die Wahrnehmung war anders, als ich erwartet hatte. Denn man kommt nie zu einem Ende. Es gibt kein Ziel. Ich ging los mit der Hoffnung, dass ich irgendwo ankomme. Aber zwischen Start und Ziel gibt es einen Bedeutungsverlust. Man mag im Exil sogar ein besseres Leben führen, aber den Teil der Identität, den man verliert, kann man nicht einfach zurückbekommen.
Seine Hauptfigur Mariam befindet sich in einem schmerzhaften Dilemma. Sie will ihre Familie sehen und sie will den Kampf im Land fortführen. Narges Mohammadi hat ihre Entscheidung getroffen.
Eine demokratische Gesellschaft wird geprägt von den Menschen, die in ihr leben. Ich bin tief überzeugt, dass ich im Iran sein muss. Ich muss unter den Menschen sein, ihr Leid erleben und auch ihre Freude. Den Weg in Richtung Demokratie Schritt für Schritt mit ihnen gemeinsam gehen.
7 Tage, der Film über Menschenrechtsaktivistinnen im Iran, kommt heute bei uns ins Kino. Das war ein Beitrag von Christoph Schäffer. In Nordrhein-Westfalen sollen die Gelder für die freie Theaterszene massiv gekürzt werden. Jetzt hat das Kulturministerium Stellung genommen. Enne Seidel mit den Kulturmeldungen.
Seit Tagen schon gibt es heftige Kritik an den Sparplänen des nordrhein-westfälischen Kulturministeriums. Vertreter der freien Theaterszene sowie der Kulturrat NRW protestieren gegen die Kürzungen. Betroffene Theatergruppen warnen sogar vor einem Kollaps der freien Theaterszene in Nordrhein-Westfalen. Jetzt hat das NRW-Kulturministerium mit einer Stellungnahme auf die Kritik reagiert. Ein Sprecher des Ministeriums begründete die Kürzungen mit der angespannten Haushaltslage. Auch das Kulturministerium müsse seinen Beitrag zur Konsolidierung leisten. Die Förderstrukturen, versichert das Ministerium, sollen aber bestehen bleiben, damit man die Fördergelder schnell wieder erhöhen könne, sobald sich die Haushaltslage verbessert. Die Kürzungen betreffen die sogenannte Spitzen- und Exzellenzförderung, die ausgewählten Theaterensembles eine mehrjährige Förderung garantiert. Das NRW-Kulturministerium will das Budget um fast die Hälfte kürzen. Statt wie bisher 11 Ensembles sollen in Zukunft nur noch 6 Gruppen von der Förderung profitieren. Für die bisher geförderten Ensembles soll es laut Kulturministerium aber ein Übergangsgeld geben, damit sie vorerst weiterarbeiten und Anträge für andere Fördermittel stellen können. Bei den Filmfestspielen im französischen Cannes hätte heute eigentlich auch der Schauspieler Théo Navarro-Mussy über den roten Teppich laufen sollen. Er spielt eine Nebenrolle im Polizeifilm Dossier 137, der in Cannes Premiere feiert. Jetzt aber wurde bekannt, dass der französische Schauspieler vom Festival ausgeschlossen wurde. Der Grund? Mehrere Frauen haben ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Wie französische Medien berichten, hatten die Frauen den Schauspieler schon vor einiger Zeit angezeigt. Allerdings wurden die Ermittlungen wieder eingestellt. Die Frauen wollen das aber anfechten. Daher habe man sich entschieden, den Schauspieler in diesem Jahr von den Filmfestspielen auszuschließen, sagte Festivalleiter Thierry Frémaux. Und die ehemalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters wird mit dem Max-Hermann-Preis der Freunde der Berliner Staatsbibliothek ausgezeichnet. Sie werde für ihre großen Verdienste um Kunst und Kultur geehrt, hieß es zur Begründung. Grütters betrachte Kultur nicht als schmückendes Beiwerk, das man sich nur in guten Zeiten leisten kann. Die CDU-Politikerin war bis 2021 Kulturstaatsministerin und saß insgesamt 20 Jahre im Bundestag. Vor kurzem hat sie sich aus der Politik verabschiedet.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem vom geplanten russisch-ukrainischen Treffen in Istanbul. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.